Herzlich willkommen und bienvenidos zu dem Podcast von PromPeru in Deutschland. Als Auslandvertretung der peruanischen Kommission für Export- und Tourismusförderung leisten wir unter anderem Beitrag zur Positionierung Perus auf dem deutschen Markt. Mein Name ist Jix Gordon, Direktor des Büros mit Sitz in Hamburg. Als eines der vielfältigsten Länder dieser Erde ist Peru reich an Traditionen, Kultur und einzigartigen Lebensräumen. In unserem Podcast Entdecke Peru wollen wir genau diese Diversität widerspiegeln. Freut euch also auf eine Fernreise der besonderen Art und entdeckt mit uns viele spannende Themen rund um das Land Peru.
Von mir ein herzliches Hallo in die Runde. Ich bin Janina und ich begleite euch auch heute wieder bei einer neuen Folge des Podcasts Entdecke Peru. Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist etwas, was hier in Deutschland ja immer mehr in unseren Alltag rückt. Man liest und hört fast tagtäglich darüber. Und eigentlich sollte man denken, dass es jetzt auch wirklich bei jedem angekommen ist und ja, jeder weiß, dass wir aktiv werden müssen. Doch ich finde, schon lange geht es nicht mehr nur um Plastik reduzieren oder mit dem Fahrrad ins Büro fahren. Die Lage ist ernst, ja, aber wir wollen doch noch weiterhin am Leben teilhaben und vor allem unseren Leidenschaften nachgehen. Die Deutschen fahren leidenschaftlich gerne in Urlaub. Doch wie kann man das jetzt auch mit Nachhaltigkeit in Einklang bringen? Ja, vor allem, wenn wir ja auch mal weiter weg wollen, wie zum Beispiel nach Peru. Und genau deshalb nehme ich heute in dieser Podcast-Folge nochmal das Thema Nachhaltigkeit in Angriff. Dieses Mal aber nicht in Bezug auf Textilien oder Naturkosmetik, sondern im Bereich des Tourismus. Ich spreche heute deshalb mit Alex Ditzel vom Reiseveranstalter Trip Legend und Leopard Reisen. Ich möchte mit ihm genau über diese Themen sprechen. Und ich bin schon super gespannt, was er dazu zu erzählen hat. Ich sage Hallo Alex und herzlich willkommen hier beim Entdecke Peru Podcast. Wie geht's dir und wie nachhaltig bist du heute in deinen Tag gestartet?
Hi Anina, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist eine große, große Ehre. Mir geht's gut. Ich bin heute nachhaltig in den Tag gestartet, weil ich zu Fuß zum Büro gelaufen bin. Das mache ich aber jedes Mal und ich habe den großen Luxus, dass ich sehr nah an unserem Büro wohne. Das ist immer nur eine Viertelstunde. Und dann waren wir heute in der mexikanischen Botschaft zur Feier des Unabhängigkeitstages und dort sind wir mit einem E-Auto, ein E-Mietauto hingefahren. Also ich habe es versucht, heute schon in den Tag gut zu integrieren.
Das hört sich doch super an. Ja, in den letzten Jahren ist international und auch in Deutschland eine große Dynamik rum, um die Nachhaltigkeit im Tourismus zu beobachten. Meine erste Frage an dich lautet deshalb, wie definiert ihr denn jetzt den Begriff des nachhaltigen Tourismus?
Ja, ich weiß nicht, ob ich da die Definitionsgewalt habe, aber ich kann ja sagen, wie ich immer versuche oder wie wir immer bei uns versuchen, Nachhaltigkeit zu sehen und das wir versuchen es immer ganzheitlich zu sehen. Also sowohl natürlich der ganze Aspekt des Umwelteinflusses, also den so gering wie möglich zu halten. Und du hattest ja das Thema Fernreisen schon angesprochen. Da ist es natürlich schwierig, weil der Flug ist halt mit drin. Aber wir versuchen halt so viel zu tun, um das Ganze A auszugleichen und B dann vor Ort so wenig CO2-Emissionen wie möglich zu emittieren. Aber es ist halt nicht nur das, es ist halt noch viel, viel mehr für uns. Und das umfasst halt verschiedene Bereiche, um sie mal vielleicht für uns zu nennen. Das ist halt während der Reise auch nochmal versuchen, auf Inlandsflüge zu verzichten und dann vielleicht mal einen Bus zu nehmen, ja, oder Nachtzug, je nachdem, in welcher Destination man unterwegs ist. Das ist aber auch schon, also eigentlich inhärent im Design der Reise zu überlegen, wie man möglichst nachhaltig eine Reise gestalten kann. Und dann geht's für mich auch mal weiter. Das ist dann, dass man nachhaltig auch so definieren kann, dass du natürlich schaust, dass du mit lokalen Partnern arbeitest, dass du mit lokalen Unterkünften, mit lokalen Aktivitäten, mit indigenen Bevölkerungsgruppen oder einheimischen Bevölkerungsgruppen arbeitest, damit halt nachhaltig die Leute vom Tourismus partizipieren und eine Win-Win-Situation dafür kreieren. Also eigentlich Wohlstand durch Wohlstand durch Tourismus schaffen oder ein bisschen Hilfe schaffen durch Tourismus. Und das versuchen wir halt ganzheitlich aufzunehmen. Und das geht in alle Facetten, aber das vielleicht gleich nochmal mehr.
Und was hat euch denn überhaupt dazu bewegt, dass du deinen beruflichen Fokus auf den Tourismus legst?
Ich komme nicht aus dem Tourismussektor. Ich habe klassisch BWL, also internationale BWL studiert, mit Chinesisch im Bachelor und dann im Master mit Russisch. Das heißt, Internationalität, das schwang immer so mit, aber das Reisen, das kam ja später dazu und war dann halt als Unternehmensberater viel international unterwegs und dann halt für Obi, den großen Baumarkthersteller, der ist ja auch nicht nur in Deutschland, sondern in vielen verschiedenen Ländern in Osteuropa unterwegs und da war ich dann auch genau viel aktiv. Wie kamen wir zum Thema Tourismus oder Nachhaltigkeit? Was war die Frage jetzt nochmal?
Naja, nachhaltiger Tourismus.
Nachhaltiger, ja.
Irgendwie seid ihr ja zu dem Thema gekommen.
Genau. Also ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also ich glaube, das ist vielleicht auch eine Generationssache. Wir haben halt gesagt, wenn wir im Tourismus anfangen und einen Reiseveranstalter gründen, dann ist eigentlich für uns selbstverständlich, dass es eine nachhaltige Firma ist. Also dass wir keinen Katalog drucken, dass wir eigentlich rein digital und papierlos arbeiten, dass wir versuchen von Anfang an, also wirklich von Tag 1, bevor wir die erste Reise verkauft haben, dass wir sagen, wir kompensieren das ganze CO2. Und dann aber, glaube ich, dann manchmal ist es ja schon so, dass Nachhaltigkeit nach vorne gestellt wird, aber dann der Mehrwert für den Gast, der muss ja auch da sein. Und den haben wir dann halt so definiert, dass wir gesagt haben, man kann ja aus der Nachhaltigkeit auch einen Vorteil machen, ja, weil du schaffst es dann, wenn du zum Beispiel sagst, du schickst halt keinen Reiseleiter aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz mit, sondern arbeitest halt mit lokalen Guides, hast du natürlich auch jemanden, der dir viel, viel authentischer und viel ehrlicher sein eigenes Heimatland vorstellen kann, als jemand, der das machen kann. Und so haben wir eigentlich versucht, aus dem ganzen Thema Nachhaltigkeits-, authentische, echte Erfahrungen einen Wettbewerbsvorteil für uns zu kreieren und so alle unsere Reisen nach bestimmten Prinzipien aufzumachen, weil wir einfach persönlich daran glauben, dass das ist, was unsere Gäste lieben und wollen und gut finden und dann wieder weitere Reisen oder andere Destinationen mit uns buchen und entdecken.
Mhm. Und ist jetzt für euch nachhaltiger Tourismus sowas wie ein Schlüssel zu weniger Massentourismus?
Ja, also ich denke schon, weil ich glaube, es gibt aktuell nicht genug und in der, ich will nicht sagen in der Masse, sondern in der Breite gute und auch bezahlbare Angebote, die Gäste oder die potenzielle Gäste so ansprechen, dass sie sagen, ich mache jetzt so einen Urlaub, ich probiere das mal aus. Ich mache jetzt nicht nur 2 Wochen Strandurlaub, sondern ich mache jetzt mal eine Abenteuerreise, eine Rundreise und erlebe wirklich authentisch und nachhaltig halt ein Reiseland, wie ich es halt vom Strand vielleicht nicht erleben kann. Natürlich wird es, also da bin ich natürlich auch realistisch, natürlich gibt es verschiedene Urlaubsmodi und verschiedene Zielgruppen und wir werden nicht alle damit ansprechen können, aber die Leute, die vorher vielleicht auch nicht an eine Gruppenreise gedacht haben, das ist ja nämlich das, was wir machen, die zu begeistern. Und ich glaube, das schaffen wir natürlich noch im kleinen Stil, aber das schaffen wir halt und bieten den Leuten so eine neue Zugangsform an. Und natürlich über ein gewisses Wachstum und eine Größe, dass die unsere Gäste dann wieder anderen Freunden davon erzählen, wollen wir das Thema nachhaltiges Reisen und nachhaltiges Gruppenreisen auch also zumindest jetzt erstmal im deutschsprachigen Markt etablieren. Und die Idee ja bei uns ist dann zu sagen, du hattest ja am Anfang mal angesprochen, es gibt ja nicht nur Trip-Legend, es gibt ja auch bei uns Leopard-Reisen, das ist unsere, sage ich mal, ältere Zielgruppe, aber dann weitergedacht auch zu sagen, warum dann nicht auch ich sag mal Family Legend, der Name, der ist jetzt noch nicht patentiert, den würden wir nochmal überdenken, aber zum Beispiel auch für Familienangebote zu schüren, gerade für junge Familien, die jetzt Mitte 30, Ende 30 sind mit kleinen Kindern, die vielleicht nicht wie die Generation davor oder meine Eltern waren, bis die Kinder irgendwie 18 und aus dem Haus sind, mache ich jetzt nur noch Familienhotelurlaub und in den klassischen Mallorca- und Türkei-Destinationen und Italien und denen halt, warum denen nicht ermöglichen, auch irgendwie nachhaltig Peru oder Kirgisistan oder Nepal oder all unsere Destinationen, die wir halt haben, zu entdecken und so dieses Angebot herzustellen. Und das ist ja so ein bisschen die Vision, die wir haben. Passende Angebote für verschiedene Zielgruppen in dem nachhaltigen Segment aufzubauen.
Und wie denkt ihr oder warum denkt ihr, dass sich jetzt auch gerade die jungen Reisenden eurer Meinung nach auch zunehmend für das Thema der nachhaltigen Reisen interessieren? Also wie holt ihr die ab?
Also ich glaube, das hat verschiedene Aspekte. Ich glaube, der eine Aspekt ist natürlich, und das machen wir uns auch nichts vor, ist natürlich die Kommunikation nach außen, die wir, glaube ich, ganz gut machen. Also wir sind sehr, sehr aktiv auf Instagram. Da haben wir, ich glaube, über 19.000 Follower mittlerweile, eine sehr aktive Community. Und dort präsentieren wir uns, glaube ich, auch als die neue Reisemarke, die sowohl persönlich, freundschaftlich nah ist, aber natürlich auch die Aspekte so gesehen abhakt, die halt genau für unsere Zielgruppe 25 bis 45 wichtig sind. Ja, und das ist halt Nachhaltigkeit, aber auch Sachen abseits von den üblichen Touristenrouten zu entdecken und da halt ein Angebot zu schnüren, was halt das Leben für unsere Gäste so einfach wie möglich macht, weil wir wissen halt auch, dass unsere Trip Legends Leute sind, die beruflich sehr involviert sind, die haben nicht mehr die Zeit, irgendwie große Reisen zu planen, wollen es vielleicht auch nicht mehr, also lange ein halbes Jahr alles zu recherchieren und sich anzugucken. Anders aber auch, sie sind auch keine Backpacker mehr. Das haben sie vielleicht nach dem Studium oder nach der Schule gemacht, aber das sind sie heute nicht mehr. Und da das fertige Angebot zu machen, wo du einmal nachhaltig, aber auch authentisch mit vielen Sachen, die man alleine so nicht erleben würde. Und da kommen wir wieder zu dem Thema aus dem Involvieren von lokalen Partnern, indigenen Gruppen, ein besonderes Angebot zu schnüren, damit halt die Leute so gesehen hinterm Herd hervorzuholen und dann natürlich mit einer super Website, einem einfachen Buchungsflow, digitaler Buchung, 24/7, sofort buchbar, sofort bestätigt, sofort confirmed, halt einfach ein Angebot zu schnüren, was halt genau diese Generation, aus der ich ja selber auch komme und mein Mitgründer Brian auch, dass wir wissen, das ist, was die Leute wollen, weil wir es selber wollen und denen dieses passende Angebot zu schicken. Und ich glaube, so aus diesen verschiedenen Aspekten, die wir halt, glaube ich, ganz, ganz okay mittlerweile kombinieren, haben wir ein Angebot geschnürt, was eigentlich viele so Häkchen, die man so im Kopf hat, einfach abhakt und dadurch, glaube ich, ein rundes Gesamtbild ergeben.
Ich möchte nochmal auf die Fernreise zurückkommen.
Ja, gerne.
Du hast zu Beginn ja gesagt, dass Langstreckenflug kann man nicht einfach so wegargumentieren, der ist einfach da. Wir können nochmal detaillierter drüber sprechen, wieso denn jetzt auch so eine Fernreise zum Beispiel nach Peru nachhaltig sein kann.
Ich glaube, da werde ich auch nicht alle Leute mit überzeugt bekommen und das ist auch in Ordnung. Ich glaube, man ist immer schwierig, alle Leute glücklich zu machen. Ich glaube halt fest daran, dass man Sachen auch nur beschützen und bewahren kann, wenn man sie kennengelernt hat, ja, und ich glaube, das weißt du, das weiß ich, es gibt keine oder sehr wenig andere Dinge, die den Horizont so erweitern wie das Reisen, ja, also weil es öffnet halt die Augen für andere Kulturen, es hilft einem zu verstehen, wie die Lebensweisen in den anderen Ländern sind und hilft dann auch so wie zumindest wie wir es definieren und wie wir unsere Reisen anbieten, vor Ort Gutes zu tun. Unabhängig mal von dem Wirtschaftszweig, an dem auch viele Leute hängen und Covid hat es ja gezeigt, wie stark viele Länder oder ja eigentlich fast alle Länder darunter gelitten haben, dass der Tourismus weggefallen ist, außer natürlich der Inlandstourismus. Das sind halt Aspekte, die halt dafür sprechen, auch weiterhin Fernreisen zu machen. Also das heißt, solange der Flug solange es da noch keine nachhaltig etablierten Sustainable E-Fuels gibt oder was gerade noch diskutiert wird, glaube ich einfach daran, dass es schon, wenn man dann eine Reise macht und eine Fernreise machen möchte, und das ist ja erstmal die persönliche Entscheidung einer jeden Person, wenn man die Entscheidung einmal getroffen hat, sich dann für ein Angebot zu entscheiden, was möglichst viel Gutes tut und so wenig Emissionen wie möglich etabliert, das halt mit dann mit einem Partner sich zu suchen, der das halt abbildet. Was wir machen, und das ist natürlich nicht dann CO2-neutral, sondern es gleicht das CO2 aus und auch da, es ist nicht das Grüne vom Ei, also es entstehen CO2-Emissionen und die werden auch wahrscheinlich nicht sofort kompensiert, aber wir bieten halt diese komplette CO2-Kompensation im Reisepreis inbegriffen mit an und unterstützen dann Letztes Jahr waren es, glaube ich, war es ein Regenwaldprojekt im Amazonasgebiet in Brasilien, was wir unterstützt haben. Dieses Mal ist es Windenergie, nachhaltige Windparks, die wir unterstützen mit der CO2-Kompensation. Aber natürlich, den Flug an sich, den kannst du per se nicht wegdiskutieren. Ja? Und das will ich auch gar nicht. Aber wenn du dich halt dafür entscheidest, dann kann jeder oder jede Person für sich entscheiden, ob sie dann die CO2-Emission selber kompensieren will oder einen Anbieter findet, der das macht. Es gibt ja auch andere Angebote, die dann zum Beispiel Regenwald unter Schutz stellen. Also Möglichkeiten und Angebote gibt's da viele, die unter wo Gäste dann sich dann draus bedienen können.
Das ist dann bestimmt ein Punkt oder einer der Punkte, was eure Reisen besonders machen und was euch auszeichnet, oder? Was würdest du da noch hinzufügen für weitere Punkte zum Beispiel?
Was die Reisen einzigartig macht oder unterschiedlich. Mhm.
Genau. Mhm.
Also ich glaube, was wir gerade zur CO2-Kompensation und wir pflanzen auch noch Bäume zur Wiederaufforstung des Lebensraums der Schimpansen in Uganda. Das sind für uns aber ehrlicherweise Hygienekriterien. Also das gehört einfach zum guten Ton mittlerweile. Was wir jetzt auch noch machen, wir lassen uns übrigens auch zertifizieren von Travel Life zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist für uns auch nochmal so ein wichtiges Thema, aber das gehört alles in den Bereich Grundlagen. Und wir hatten uns vor ein paar Monaten mit Ingo Lies von Chameleon Reisen getroffen und ich finde, der hat was sehr, sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, also er hat Reisen auch immer als eine moderne Form der Entwicklungshilfe gesehen. Und ich weiß nicht, ob vielleicht Entwicklungshilfe das richtige Wort ist, aber dass du mit dem Reisen so viel Gutes tust, wie du halt kannst. Ja? Und das sieht man ja im klassischen Massentourismus, dass einfach viele der Gelder, und man sagt ja 90-95% der Gelder fließen halt aus den Destinationen oder sogar aus den Ländern einfach wieder raus und kommen vor Ort niemandem zugute. Und das versuchen wir halt auch umzudrehen und zu sagen, wie schaffen wir es denn, dass möglichst viel Geld im Land bleibt? Ja, dann sind wir übernachten halt nicht in einer internationalen Hotelkette, sondern vielleicht in einem familiengeführten Hotel oder in Kirgisistan zum Beispiel auch mal in der Jurte, ja, oder versuchen halt aus diesen authentischen Sachen auch ein Abenteuer zu machen, was ja unsere Zielgruppe auch sucht. Und dann geht es ja weiter mit dem lokalen Guide, der halt die Reise führt. Ne? Deswegen unsere Reisen sind meist, also bei TripLegend englischsprachig, wo unsere Zielgruppe auch meistens gut Englisch spricht. Bei Leopard-Reisen versuchen wir schon deutschsprachige Reiseleitungen zu finden, aber auch da wieder lokale. Und wir versuchen auch immer, und wie gesagt, wir sind ja noch eine sehr kleine und eine sehr junge Firma, aber wir versuchen mit den begrenzten Mitteln, die wir haben, so viel Sachen zu implementieren und einzubauen in unsere Reisen, um es A, authentisch zu machen und B halt auch unvergesslich für unsere Gäste. Und wir versuchen da immer sehr viele Highlights und Punkte reinzuspicken, an die sich unsere Gäste erinnern. Wir nennen es immer so Once-in-a-Lifetime-Moments, die wir versuchen einzupacken. Und das ist von Reise zu Reise hier unterschiedlich. Und manchmal muss man auch ehrlicherweise sagen, dann ist es halt vielleicht Machu Picchu in Peru, das man einfach mal gesehen haben muss. Aber es kommen halt viele weitere Dinge noch mit dazu, die Reise dann unvergesslich machen. Und das gehört zum ganzen Thema Reise. Und weil wir das Thema Gruppenreise ja bespielen, ist natürlich immer ein weiterer Aspekt das Thema die Gruppe an sich, ja, also Freundschaften, die dort entstehen, Reisegruppen für die Zukunft, also obwohl es uns noch nicht so lange gibt, wir machen erst seit knapp über einem Jahr, führen wir Reisen wirklich durch, dank Corona, haben wir mittlerweile Gäste, die in den Gruppen, wie sie die erste Reise gemacht haben, also jetzt in Kirgisistan waren und jetzt danach in Nepal und jetzt gerade in Jordanien gewesen sind und jetzt sind wir gerade dabei, sie für Kolumbien zu begeistern, also da entstehen wirklich Freundschaften und dieser soziale Aspekt, gerade nach der Pandemie, ist für viele auch nicht zu vergessen. Wir haben halt irgendwie 2 Jahre zu Hause alleine gesessen und jetzt wieder mit echten Leuten sich treffen oder mit Gleichgesinnten sich auch treffen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Aspekt, der immens wichtig geworden ist.
Cool, also da geht dieselbe Gruppe einfach jetzt nochmal in Urlaub gemeinsam, die sich bei der ersten Reise mit euch kennengelernt haben. Das ist ja cool, ja.
Das ist mega cool und da gibt es ein paar mittlerweile. mittlerweile von. Ja.
Naja, also wenn sie dann in Kolumbien waren, dann schickst du sie dann aber auch nach Peru.
Nach Peru auf jeden Fall auch, ja. Das ist ja, definitiv okay. So.
Okay. Du hast gerade vorhin von den Guides gesprochen. Mhm. So, habe ich das richtig verstanden, dass ihr bewusst nicht deutschsprachige Guides oder nicht aus Deutschland die Guides mitnehmen ja. Und vor Ort eben bewusst lokale Guides mit einbindet?
Genau. Das ist absolut mhm. unsere Prämisse. Ich glaube, es gibt eine Ausnahme. Wir haben eine Karibik-Segelreise mit Markus, der selber Skipper ist, aber das ist auch sein Boot aus U-Boot-Stahl, was er gerade restauriert und mit dem er dann, das wird dann unser exklusiver Trip-Legend-Skipper sein. Das ist dann die einzige Ausnahme, aber ansonsten ist es immer ein lokaler Guide vor Ort. Ja,
die Einbindung der Bevölkerung vor Ort spielt ja immer eine wichtige Rolle, vor allem auch im nachhaltigen Tourismus. Mhm. Wie setzt ihr das denn zum Beispiel in eurer Reise nach Peru um?
Ja, also neben dem besagten lokalen Guide gab es die Möglichkeit, als wir mit unserem Partner vor Ort überlegt haben, wie wir jetzt die Reise designen, wurde uns empfohlen, unbedingt einen Inlandsflug zu machen. Und das war halt so ein Thema, wo wir ganz bewusst und auch gut, das wird sich nochmal zeigen, ob das jetzt richtig war, aber gegen den Wunsch unseres Partners gesagt haben, aber lass uns doch bitte schauen, ob wir vielleicht einen Bus nehmen können, ja, einen lokalen Bus, also es muss nicht mal ein privater Bus sein, sondern das ist ja auch Teil der Erfahrung mit Einheimischen dann, die normalerweise auch mit so einem Bus reisen, sich dann dazu zu setzen und dann an so einem gefüllten Busbahnhof irgendwelche Snacks sich noch zu holen und zu gucken und dann irgendwelche wahrscheinlich Filme oder laute Musik dann in diesem Bus zu hören. Und das ist ja Teil der Erfahrung. An diese Sachen, das ist woran ich persönlich glaube, das sind solche Sachen, die einem im Kopf bleiben. Das ist nicht das Fünf-Sterne-Hotel, wo man mal übernachtet. Das sind genau diese Momente. Und genau dieser Bus Richtung Titicacasee, den haben wir jetzt mal durchgesetzt und hoffen, dass der auch unseren Gästen gefällt. Und natürlich, wenn man in der Gruppe unterwegs ist, dann ist es ja vielleicht wieder so ein bisschen wie Klassenfahrt früher. Und das war eigentlich auch immer ganz witzig, vor allem wenn es auch nur einmal ist. Und ich glaube, was wir dann haben, ist, das sind dann so viele kleine Sachen. Ja? Also wir haben mal zum Beispiel mit lokalen Leuten, die in so einem kleinen Dorf dort wohnen, haben wir so ein kleines wir helfen denen so gesehen bei ihren täglichen Aufgaben und die bringen die Lamas dann zum Grasen auf ein Feld und das übernehmen dann halt an dem Tag unsere Gäste, bringen die Lamas halt da raus. Das sind aber auch so Sachen, wo wir dieses Rituale, dieses Pago a la Tierra machen, also Pachamama, was ja auch nochmal so ein bisschen hilft, Kultur zu verstehen. Und dann sind es aber auch mal kleine Abenteuer im Sinne von vielleicht auch mal ein bisschen aus der Komfortzone kommen und mal nicht in einem Hotel schlafen, sondern auch mal ein Homestay zu haben, also bei einer lokalen Familie. Das machen wir dann am Titicacasee auf den Floating Islands. Und dort machen wir auch noch eine andere spannende Sache. Wir machen mit der lokalen Bevölkerung, die teilweise noch so vor Inka-Tradition lebt, dort auch nochmal so ein, zwei Zeremonien und gucken uns das auch mal an. Und das sind so viele, ich sag mal, kleine Momente und natürlich ist da auch Machu Picchu mit dabei und je nach Saison auch der Rainbow Mountain, aber das gehört natürlich dazu. Und das sind auch die, ich sag mal, die Mainstream-Klassiker, aber das weiß ja auch jeder Touristiker, aber auch jeder Gast. Man fährt halt auch nach Peru, um diese Sachen einmal zu sehen und dementsprechend müssen die natürlich auch mit dabei sein. Aber dann diese Mischung und die Balance dann zu finden aus den anderen Sachen, die dann ein sehr rundes und spannendes Bild dann ergeben.
Da bekommt man gerade Lust, wieder rüber zu liegen und das einmal mitzumachen.
Absolut.
Findest du, dass der nachhaltige Tourismus sich auch als Ökotourismus versteht?
Das weiß ich nicht, ob man das immer so sagen kann. Es gibt ja immer so ein Overlap an verschiedenen Sachen, ne? Also wie man da nachhaltigen Tourismus definiert. Also ist es Teil von Ökotourismus, ist es Teil von Community-Tourismus, ja, ist es und so weiter. Und ich glaube, wir, das hatte ich am Anfang mal gesagt, wir versuchen es sehr breit zu definieren und auch möglichst breit halt auch aufzusetzen und zu leben in verschiedenen Dimensionen. Aber natürlich kann es auch Ökotourismus sein, ja, und Teile davon enthalten. Ja, und das versuchen wir ja auch immer mit einzubauen.
Verstehe. Als Abschluss hätte ich dann noch eine Frage auf Lager. Da kann man bestimmt auch noch mal ein bisschen mehr dazu sagen. Und zwar, jetzt kommt's: Nachhaltiges Reisen nur ein Trend oder absolut die Zukunft?
Gut, ich habe eine nachhaltige Reiseveranstaltung. Natürlich ist es, hätte ich es nicht gemacht, wenn ich jetzt gesagt hätte, das ist eine Eintagsfliege. Nein, ich glaube schon, dass es viele, viele Vorteile bietet und am Ende auch in der aktuellen Situation. Ich meine, wir hatten ja gerade den heißesten Sommer mit Dürren und Bränden in Europa. Ich glaube, es führt auch kein Weg also dran vorbei. Und jetzt geht's halt darum, aus dieser Situation das Allerbeste zu machen und super Angebote für Gäste zu kreieren, damit sie halt sagen, okay, ich mache jetzt halt nicht eine Woche All-Inclusive, sondern oder zwei Wochen All-Inclusive am Strand, sondern ich versuch mal, die Welt ein bisschen anders zu sehen. Und ich glaube, dafür braucht es einfach mehr solche Angebote in verschiedenen Preisregionen, in verschiedenen Preissegmenten. Und ich glaube, es kommen ja Gott sei Dank auch immer mehr Anbieter, die das Thema auch ernst nehmen und aufnehmen. Und ich glaube, das zeigt ja eigentlich, dass es ein Thema ist, was sich auch langfristig durchsetzen wird.
Ja, ich fand, das war ein schönes Schlusswort. Ich finde, die Folge war super für Leute, die sich wirklich für Nachhaltigkeit interessieren, aber vielleicht so ein bisschen Angst haben, ob das jetzt auch, muss ich jetzt aufs Reisen verzichten oder geht es noch? Klar, man muss ja nicht viermal im Jahr eine Fernreise machen, aber ich finde es schön, dass es euch gibt, dass es so Pakete oder einfach ja Angebote gibt, die auf das Thema abzielen und dass man trotzdem noch diese Leidenschaft leben kann, in Urlaub zu fahren. Und ja, möchte mich recht herzlich bei dir für das nette Gespräch bedanken und wünsche euch natürlich ganz viel Erfolg bei eurem Projekt.
Vielen lieben Dank, Janina. Danke, dass ich heute hier sein durfte.
Sehr gerne. Bis bald.
Bis bald.
Weiterführende Informationen findet ihr wie immer auf unserer Homepage oder auf unseren Social Media @entdeckeperu.